ahnen und auch im Online-Meeting gut verstehen kann. Ja, ich möchte euch alle wirklich grüßen im Online-Meeting in Ahlen, auch hier in Adelberg, im Namen unseres wunderbaren Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und ich möchte das Thema aufgreifen oder wieder dem Thema Gebet uns zuwenden. Der Felix hat es ja zweimal schon auch erwähnt oder vom Gebet gesprochen. Mir ist in den letzten Wochen ein Bibelvers wichtig geworden aus Psalm 18, Psalm 80, Vers 19. Da bittet der Psalmschreiber: Belebe uns und wir werden deinen Namen anrufen. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck oder auch mein Anliegen, das Gebet, das ich verbinde mit dieser Predigtreihe über das Thema Gebet, dass der Herr uns wirklich belebt, dass wir seinen Namen anrufen. Und ich denke, wir brauchen das immer wieder. Nicht umsonst haben wir so viele Aufforderungen, auch Ermahnungen, auch in Verbindung mit Wachet. Wir brauchen es immer wieder neu belebt zu werden vom Herrn, damit wir seinen Namen anrufen. Und wir wollen uns heute mit einem Abschnitt beschäftigen, über den der bekannte Prediger Martin Lloyd-Jones einmal Folgendes gesagt hat. Wir können noch weitergehen und sagen, dass es ein schmerzliches Kapitel ist. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es das unbequemste Kapitel in der ganzen Heiligen Schrift ist. Es untersucht und prüft und hält uns einen Spiegel vor, den man nicht leicht entrinnen kann. Gott sei Dank, dass dies so ist. Denn nur wenn der Mensch, der sich wahrhaftig erkennt und gesehen hat, wer er wirklich ist, wird am ehesten zum Herrn Jesus Christus fliehen. Und dann stellt sich natürlich die spannende Frage, was könnte das für ein Abschnitt sein? Ein unbequemes Kapitel. Er hält es sogar für mit das unbequemste in der ganzen Schrift. Ein Kapitel, das schmerzlich ist, ein Kapitel, das uns einen Spiegel vorhält, aber ein Kapitel, das dann vor allem dazu führen soll, dass wir auch unsere Zuflucht zum Herrn Jesus nehmen. Und wir wollen uns nicht mit einem ganzen Kapitel beschäftigen, sondern aus diesem Kapitel wollen wir uns mit einigen Versen beschäftigen und die genauer anschauen, darüber nachdenken. Schlag bitte mit mir auf Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6, und ich möchte lesen mit uns den Vers 1 und die Verse 5 bis 8. Matthäus Kapitel 6, Vers 1, da heißt es: Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um euch vor ihnen sehen zu lassen, denn sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Dann die Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und in den Ecken der Straßen stehend zu beten, um sich den Menschen zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, um ihres vielen Redens willen erhört zu werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr nötig habt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und zwar können wir diesen Abschnitt, wir sind in der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5 bis 7 ist ja diese sogenannte Bergpredigt, eine der großen Reden, die wir im Matthäus-Evangelium finden. Und es ist sozusagen das Vorwort zu einem der bekanntesten Gebete, die wir in der ganzen Bibel haben, nämlich zu dem sogenannten Vaterunser. Und mir ist es deswegen wichtig, diese Verse mit euch anzuschauen. Ich habe vor, mit euch ja auch ausführlich das Vaterunser darüber nachzudenken. Aber es ist wichtig, das Vaterunser steht in einem Zusammenhang. Das Vaterunser hängt nicht einfach in der Luft, sondern es ist in einen Gedankengang eingebettet. Und sein Zusammenhang, sein Kontext, das sind genau diese Verse, die wir hier haben und über die wir heute nachdenken wollen. Und das Vaterunser ist letztendlich genau die Antwort des Herrn Jesus, ist sozusagen das Muster auf diese zwei Warnungen, die er hier seinen Jüngern in Bezug auf das Gebet gibt. Und das Vaterunser ist sozusagen das Muster, wo er dann seinen Jüngern zeigt, wie wir diese zwei Gefahren, die mit Gebet verbunden sein können, wie wir die umgehen und sozusagen eine Hilfe haben, an der wir uns orientieren können, wie wir auf eine Gott wohlgefällige Weise beten können. Aber zunächst einmal beginnt dieser Abschnitt in Kapitel 6, Vers 1, in dem der Herr Jesus das allgemeine, das grundsätzliche Prinzip nennt. Es geht um praktische Gerechtigkeit. Es geht um wahre, echte Frömmigkeit. Es geht darum, ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Es geht um das Richtige. Es geht darum, das Rechte zu tun. Und nach den Schriftgelehrten zur Zeit des Herrn Jesus zeigte sich echte Frömmigkeit an drei Hauptmerkmalen. Echte Frömmigkeit, echte Gottesverehrung war nach jüdischem Verständnis zur Zeit des Herrn Jesus mit drei Pflichten verbunden. Das erste ist das Geben von Almosen, das zweite ist das Gebet und das dritte ist das Fasten. Und genau diese Dinge greift jetzt der Herr Jesus auf und zeigt oder hält seinen Zeitgenossen einen Spiegel vor, indem er nämlich aufzeigt, die Gefahren, falsche Haltung, eine falsche Gesinnung, die mit dem Geben von Gaben, mit dem Geben von Almosen verbunden sein kann, eine falsche Haltung, falsche Praxis in Verbindung mit dem Gebet und mit dem Fasten. Und als erstes haben wir eine Aufforderung, eine ernste Ermahnung. Wir können es so sinngemäß übersetzen: Habt aber beständig Acht. Seid beständig auf der Hut davor, nämlich mit welchen Motiven ihr euren Glauben, eure Frömmigkeit ausübt. Was ist die Motivation? Was ist das Ziel? Was sind eure Motive, eure Absichten, wenn ihr Gaben gebt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet? Der Jesus fordert hier seine Jünger auf, sich immer wieder zu hinterfragen, zu prüfen, warum tun wir etwas? Und wenn ich das tue, wenn ich bete, wenn ich Gaben gebe, wenn ich faste, mit welchem Ziel tue ich es? Welches Ziel strebe ich an? Achtet, wacht über eure Gesinnung und die Beweggründe eures Tun. Denn es gibt eine große Gefahr, eine große Versuchung, eine Neigung in unser aller Herzen, eine Neigung, die tief verankert ist, die tief verwurzelt ist, nämlich das Suchen und das Streben nach Anerkennung, nach dem Lob, nach der Bewunderung durch Menschen. Es steckt tief in uns Menschen drin, die Gefahr, uns über uns selber zu täuschen, uns selber zu betrügen. Ihr kennt vielleicht bekannte Bibelworte in Jeremia 17, in den Versen 9 und 10, die Elberfelder übersetzt mit: Arglistig ist das Herz. Schlachter formuliert es etwas prägnanter: Überaus trügerisch ist das Herz. Mehr als alles und verdorben ist es. Wer mag es kennen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Jeremia 17, die Verse 9 und 10. Und es zeigt uns auf, dass wir gegenüber uns, dass jeder Jünger des Herrn, dass jeder wahre Gläubige, jedes Kind Gottes ein Stück weit ein gesundes Misstrauen gegenüber sich selber haben sollte. dass wir uns wirklich bewusst sind, dass wir uns oft genug selber betrügen, uns über uns selber, über unsere Motive, über unsere Absichten selbst täuschen. Und es letztendlich nur einen gibt, der uns wirklich durchschaut, der uns wirklich durchkennt, der uns wirklich kennt, der wirklich absolut objektiv ist, nämlich der Herr selber, der das Herz und die Nieren erforscht und prüft. Und es ist ein Stück weit auch etwas, das geistliches Wachstum, geistliche Reife ausmacht. Wer wirklich ein geistlich wächst, der wird lernen, sich selber immer weniger zu trauen und gleichzeitig aber Gott immer mehr zu vertrauen. Und ganz praktisch kann das so aussehen, dass man dieses Gebet, dass wir im Psalm 139 finden, auch zu unserem eigenen Gebet machen. Im Psalm 139, nach der Übersetzung von Menge, heißt es: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ich wandle auf trüglichem Wege und leite mich auf dem ewigen Wege. Es geht jetzt nicht darum, das ist das eine Extrem, dass man sich als Gläubiger ständig zermartert. Auf der anderen Seite aber haben wir heute das Problem oft einer großen Oberflächlichkeit. Ja, Menschen, die sich zum Herrn Jesus bekennen und die völlig überzeugt sind von sich. Der biblische Weg liegt genau in der Mitte. Kein falsches Zermartern, kein so angeblich demütiges: Oh, ich mache alles falsch, ich kann nichts, ich bin nichts. Und bei mir sind nur falsche Motive und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite auch nicht dieses Oberflächliche, dieses Selbstsichere, so wie es die Gesellschaft uns oft einreden und bewusst machen möchte. Sondern ein Jünger des Herrn zieht in Betracht, zieht die Möglichkeit, dass er sich über sich selber täuscht. Dass er seine wahren Motive nicht immer objektiv erkennt und auch richtig beurteilen kann. Und deswegen betet er zu Gott und sagt: Erforsche mich, Gott. Du bist der, der allein mein Herz wirklich erkennt. Prüfe mich. Du allein erkennst meine Gedanken. Und du siehst, ob ich auf einem Weg des Selbstbetruges gehe. Und wenn es so ist, dann lehre mich bitte den richtigen Weg. Dann zeige es mir auf. Und darin besteht auch die große Hoffnung, dass, wenn ich es erkenne, wenn der Herr mir klar macht, dass ich mich hier selber betrüge, wir müssen uns bewusst sein, unser Herz und unser Gewissen ist kein absoluter Maßstab. Dass wir dann, wenn der Herr uns das wirklich aufzeigt, dass wir es dann vor ihm nach 1. Johannes 1, Vers 9 wirklich auch bekennen dürfen und wissen dürfen, dass wir auch dann Vergebung empfangen dürfen und uns dann immer wieder neu auf den Herrn ausrichten dürfen und wirklich den Weg mit ihm weitergehen dürfen. Es hat jemand einmal so formuliert: Das große Ziel sollte es sein, den Vater zu verherrlichen. Aber sehr oft tauschen wir das gegen den kleinen Verwandten, nämlich das Ziel, von Menschen Ehre zu empfangen, ein. Also das große Ziel, und wir alle stehen in der Gefahr, das steckt tief in unserer sündigen Natur drin, dass wir das große Ziel gegen den kleinen Verwandten eintauschen, nämlich Ehre von den Menschen zu bekommen und zu empfangen. Und der Herr Jesus zeigt aber auch die Konsequenz auf. Was ist die Konsequenz, wenn wir die Anerkennung der Menschen suchen, wenn das unser Hauptmotiv ist, wenn das unser Bestreben ist, wenn das unser Motiv ist, unsere Motivation und das, was wir wirklich erstreben? Wir nennen es letztendlich, wenn wir religiöses, geistliches Theater vorspielen. Ist interessant, das heißt ja hier, um euch vor ihnen sehen zu lassen. Und dieses Wort versehen lassen, das klingt im Deutschen so ganz harmlos, da steht aber im Griechischen ein Wort, wovon sich unser Wort Theater ableitet. Das heißt, wir spielen den Menschen etwas vor, das sie anschauen können. Und warum spielen wir den Menschen etwas vor? Warum spielen wir geistliches Theater? Damit Menschen von uns beeindruckt sind. Wir stellen etwas zur Schau, um ihre Bewunderung zu erheischen. Aber die Konsequenz ist ganz klar, der Herr Jesus sagt, ihr habt keinen Lohn bei eurem Vater, der in dem Himmel ist. Wenn wir die Ehre von den Menschen suchen, wenn wir den Beifall von Menschen suchen, wenn das unser Ziel, unser Motiv ist, dann sagt der Herr Jesus auch, dann ist das das, was ihr bekommen werdet. Aber das ist auch das Einzige. Und jeder von uns weiß, wie kurz der Beifall und das Lob und die Anerkennung von den Menschen ist. Spurgeon hat einmal in seiner typischen Art folgenden Ausspruch gebracht. Er ist immer misstrauisch gegenüber den Menschen, die ihm nach seinen Predigten um den Hals fallen. Warum? Das sind die, die am nächsten dann auch an seiner Gurgel sind. Wie oft ist es genauso mit menschlichem Beifall, mit menschlicher Anerkennung? Und so schreibt zu diesem ersten Vers Martin Lloyd-Jones noch einmal zusammenfassend: Laut unserem Herrn geht es um Folgendes. Von Natur aus sucht der Mensch weit mehr als das Lob, weit mehr das Lob der Menschen als das Lob Gottes. In diesem Wunsch nach dem Lob der Menschen geht es ihm eigentlich darum, von sich selber eine gute Meinung zu haben. Letztlich kommt es immer wieder auf das Gleiche heraus. Entweder wir gefallen uns selber oder wir gefallen Gott. Das ist sicherlich ein sehr ernster Gedanke. Und jetzt in den Versen 5 bis 8 wendet der Herr Jesus genau diesen Grundsatz auf das Thema des Gebetes an. Er sagt in Vers 5, und wenn ihr betet, und meint damit sinngemäß immer, wenn ihr betet, und zeigt damit auf, das ist eigentlich das Kennzeichen, was einen Jünger des Herrn ausmacht. Sie beten. Matthew Henry hat es so formuliert: Sie können genauso einen lebendigen Menschen finden, der nicht atmet, wie einen Christen, der nicht betet. Ein Mensch, der nicht atmet, ist tot. Und ein Christ, der nicht betet, der ist geistlich tot. Dessen Glaube ist tot. Immer wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Und was ist das Kennzeichen der Heuchler? Sie lieben es zu beten, aber mit welchem Ziel, mit welcher Absicht? Um von den Menschen gesehen zu werden. Das Wort Heuchler ist auch ganz interessant. In dem Wort Heuchler steckt die Wortwurzel drin, jemand, der sich verstellt. Dieser Ausdruck kommt ursprünglich aus der Welt des antiken Theaters. Und zwar war es damals so, dass verschiedene Schauspieler haben verschiedene Rollen gespielt und dazu haben sie Masken aufgesetzt. Das heißt, ein Schauspieler mit einer Maske hat eine Rolle gespielt, er hat sozusagen immer etwas vorgegeben, das er aber letztendlich in echt gar nicht ist. Das meint ein Heuchler. Ein Heuchler ist jemand, der eine Rolle auch im Geistlichen vorspielt. Er gibt etwas vor zu sein, das er aber letztendlich gar nicht ist. Und ganz wichtig ist, in diesem Abschnitt geht es dem Herrn nicht um die Haltung beim Gebet. Es spielt keine Rolle, ob jemand beim Gebet steht, kniet oder liegt. Es geht auch nicht um den Ort des Gebetes. Spielt keine Rolle, ob jemand in der Synagoge betet oder an der Straßenecke. Noch geht es dem Herrn darum, öffentliches Gebet zurückzuweisen oder als falsch brandzumarken. Sondern es geht ihm darum, wenn du betest, was ist deine Motivation? Was ist deine Absicht? Was ist dein Ziel? Und dem Heuchler geht es eben nicht darum, um das Angesicht Gottes zu suchen. Es geht ihm nicht darum, sich vor Gott zu demütigen. Es geht ihm nicht um das tiefe Bewusstsein seiner Abhängigkeit von Gott. Ich bin bedürftig. Ich bin ein Bettler. Und auf der anderen Seite ist dieser großzügige Geber, der vermag, meine Not zu helfen, der mir vermag, das zu geben, was ich brauche. Es geht dem Heuchler nicht darum, Gott zu verherrlichen durch seinen Glaube, durch seinen Glauben an die Verheißungen Gottes. Es geht dem Heuchler nicht um die Freude der Gebetserhörung, sondern er liebt das Gebet aus einem einzigen Grund, weil das Gebet für ihn eine Gelegenheit ist, um von Menschen gesehen zu werden. Weil das Gebet für ihn ein Mittel ist, um Eindruck auf Menschen zu machen und damit das Lob und die Bewunderung und die Anerkennung von Menschen zu bekommen. Das ist der Lohn, den er sucht. Darum betet er. Weil er will, dass die Menschen zum Beispiel sagen, ach, guck mal an, wie gotteswürdig der ist. Wie fromm der ist. Was für eine Beziehung der zu Gott hat. Das ist der Lohn, den er sucht. Der Jesus sagt, das ist der Lohn, den er auch bekommen wird. Aber es ist eben der einzige Lohn. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Das heißt, der Heuchler, er kehrt völlig um. Er verdreht völlig das, was eigentlich Gebet ist, wofür eigentlich Gebet steht. Er sucht den Beifall. Das Gebet ist ja für ihn ein Mittel, um auf sich aufmerksam zu machen. Letztendlich dient das Gebet dazu, seinen eigenen Stolz, der sich hinter der Fassade seiner Frömmigkeit findet, um seinen eigenen Stolz zu füttern. Und die Religiosität verbirgt und tarnt diesen Stolz nun. Jetzt achte darauf, dagegen das Vaterunser. Gegen eine solche Haltung beginnt das Vaterunser mit drei Donnerschlägen. Dein Name, dein Wille, dein Reich. Und damit zeigt der Herr Jesus auf, beim Gebet geht es nicht um den Menschen, sondern es geht zuallererst um Gott selber. Es geht um seinen Namen, es geht um seinen Willen, es geht um sein Reich. Und dann Vers 6, nachdem der Jesus die Warnung, die negative Seite uns den Spiegel vorgehalten hat, die Gefahr, in der wir alle stehen, zeigt er uns jetzt die Art und Weise auf, die Haltung auf, wie wir beten sollen, wenn wir beten. Vers 6, du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und mache du deine Tür. Und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater. Das Erste, auf das ich euch aufmerksam machen möchte, ist, wir haben hier einen Wechsel in der Anrede. In Vers 5 heißt es, wenn ihr betet. Also allgemein, wenn die Jünger beten. Jetzt in Vers 6 heißt es aber, du, wenn du betest. Und nachdem du deine Tür geschlossen hast, jetzt wird der Herr Jesus ganz persönlich, jetzt spricht er jeden Einzelnen an und zeigt die Verantwortung auf, die jeder Einzelne hat. Jetzt kann man sich sozusagen nicht mehr in der Masse der Jünger irgendwie verstecken, sondern jetzt geht es um dich ganz persönlich, um deine persönliche Beziehung zu, achtet auch auf diesen Ausdruck, zu deinem Vater. Was sagt der Herr Jesus? Geh in deine Kammer. Daher hat sich ja im Pietismus so dieses Schlagwort, das stille Kämmerlein, hat sich von dieser Stelle her, von diesem Ausdruck her gebildet. Was ist damit gemeint? Es ist die Vorratskammer. Die Häuser waren damals so gebaut, dass sie im Grunde genommen ein großer Raum waren, wo Schlafraum, Essraum, wo sich das ganze Leben abgespielt hat. Aber es gab dann im Inneren sozusagen ein kleines Gemach, einen kleinen verborgenen Raum, den man auch abschließen konnte, um nämlich seinen Vorrat vor Dieben und wilden Tieren zu schützen. Also diese Kammer, diese Vorratskammer, das war der einzige Raum, der abschließbar war, und in der Regel hatte dieser Raum auch kein Fenster. Und somit war derjenige, der sich dahin zum Beten zurückzog, im doppelten Sinne verborgen. Es konnte niemand anders hineingehen, wenn die Tür abgeschlossen war, und es konnte auch niemand hineinsehen. Das mit dem Abschließen der Tür, denkt zum Beispiel an 2. Könige 4, Vers 33, Elisa, der Prophet Elisa, der Knabe lag tot auf dem Bett, und dann wird extra betont, dass Elisa die Tür abgeschlossen hat, dann zu dem Herrn betete. Wir finden diesen Ausdruck auch noch in Jesaja 26, Vers 11. Da wird quasi gesagt, dass sich der Überrest verbergen soll, bis Gottes Gericht über das Volk hinweggegangen ist. Also dieses Kämmerlein ist ein Ort der Zuflucht, ein Ort, in dem er sich sozusagen verbirgt. Der Jesus fordert sozusagen hier auf: Ziehe dich zurück. Jede Störung, jede Ablenkung, jede andere Person ist ausgeschlossen. Nur der Jünger, nur der Beter allein mit seinem Gott. Bete zu deinem Vater. Und es gibt auch hier eine interessante Parallele, wenn wir denken an das Allerheiligste im Himmel. An das Allerheiligste zunächst mal im Tempel. Es war doch so, dass nur eine Person einmal im Jahr, nämlich der Hohepriester, Zugang hatte. Alle anderen waren ausgeschlossen. Dieser Vorhang, dieser Scheidevorhang schloss alle anderen aus. Dann war das Heiligtum ein Ort, an dem es kein Fenster gab. Es war ein dunkler Raum. Es kam kein natürliches Licht herein. 1. Könige 8, Vers 12, da betet auch Salomo in seinem Einweihungsgebet vom Tempel. Da sagt er: Der Gott, der im Dunkeln wohnen will. Und so wird sozusagen dieses kleine Kämmerlein wird wie zu einer Art Heiligtum, wo der Beter allein in die Gegenwart seines Gottes tritt. Und wenn wir auch denken an das Vorbild des Herrn Jesus, wir finden immer wieder, dass er sich zurückgezogen hat, um zu beten. Ich möchte euch 4 Stellen nennen. Markus 1, Vers 35. Herr Jesus hat einen arbeitsreichen Tag hinter sich gehabt, und dann heißt es: Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus, und er ging an einen öden Ort und betete dort. In Markus 6, Vers 46, das war nach der Speisung der 5000, er entlässt die Volksmenge, er schickt seine Jünger mit dem Schiff schon voraus, weg über den See Genezareth. Und dann heißt es: Und als er sie, nämlich seine Jünger, verabschiedet hatte, ging er hin auf den Berg, um zu beten. Lukas 5, Vers 16, da lesen wir: Er aber zog sich zurück und war in den Wüsteneien und betete. Lukas 6, Vers 12, es geschah aber an diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verharrte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Und am nächsten Morgen wählt er dann die 12 Apostel aus. Aber das ist etwas, das das Gebetsleben unseren Herrn kennzeichnet. Unser Herr lebte unter den Menschen, er diente den Menschen. Unser Herr war umgeben von Menschenmassen. Er heilte, er wirkte, er zeigte Gottes Gnade, Gottes Güte. Der Herr Jesus war kein Einsiedler. Der Jesus hat um sich keine Mauern umgebaut. Er war für die Menschen zugänglich und nahbar. Und trotzdem sehen wir, dass er sich immer und immer wieder zurückgezogen hat, um die Stille, um die Einsamkeit mit seinem Gott und Vater, um die Gemeinschaft mit seinem Gott und Vater zu suchen. Und das ist auch die richtige Ausgewogenheit, die wir brauchen, wenn wir Gott dienen wollen. Dass wir auf der einen Seite für die Menschen zugänglich sind, dass wir mit und unter den Menschen leben, aber dass wir auf der anderen Seite uns bewusst sind, die Kraft, um Gott zu dienen und die Kraft, um Menschen zu dienen, die bekommen wir nicht in der Masse der Menschen, sondern in der Stille, im Verborgenen, im vertrauten Umgang mit unserem Gott. Und jetzt macht der Herr Jesus hier zwei Aussagen über den Vater. Er sagt erstens, der Vater ist im Verborgenen. Und das zweite ist, der Vater sieht im Verborgenen. Und das ist jetzt auch interessant. Er begründet die Art und Weise, wie seine Jünger beten sollen, begründet er mit dem Wesen Gottes. Er legt ihnen keine Liste vor nach dem Motto, fünf Schritte und so betet ihr erfolgreich. Sondern er sagt ihnen letztendlich, weil Gott der Vater so ist, weil der, den ihr sucht im Gebet, der, dessen Angesicht ihr sucht, dessen Gegenwart ihr sucht, dessen Gemeinschaft ihr sucht, weil er so und so ist, deswegen müsst ihr euch ihm so nahen. Das ist übrigens ein ähnliches Argument, das wir auch in Johannes 4 haben in Bezug auf die Anbetung. Da sagt da der Jesus, Gott ist Geist und deswegen, wer ihn anbetet, muss ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Also Gottes Wesen, Charakter, das, was Gott ist, so wie Gott ist, das bestimmt und prägt, wie diejenigen, die Gott suchen, wie diejenigen, die mit Gott Gemeinschaft haben wollen, wie das dann sich praktisch gestaltet. Und das war zum Beispiel auch der Irrtum der Heuchler. Sie haben gemeint, und wir werden es das dann auch noch sehen in Vers 7 bei den Heiden, sie meinen, sie bestimmen die Regeln. Und Gott muss sich sozusagen ihnen fügen, ihnen anpassen, ihren Vorstellungen, ihrem Denken. Erste Aussage, der Vater ist im Verborgenen. Das heißt, er ist für die Menschen unsichtbar. Aber er ist da. Und es geht jetzt darum, ihn zu suchen, dort, wo er ist. Und wo er auch wirklich zu finden ist. Und der Herr Jesus benutzt diesen, das und ganz bewusst den Gegensatz zu dem Heuchler klarzumachen. Der Heuchler sucht die Öffentlichkeit. Der wahre Jünger sucht Gott im Verborgenen, weil der Vater im Verborgenen ist. Der Heuchler sucht die Menschen. Wahre Jünger geht in das Verborgene, weil er das Angesicht Gottes sucht. Und dann dieser interessante Ausdruck, weil euer Vater im Verborgenen sieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wo ich das zum ersten Mal gelesen hatte, hat mich das ein Stück weit erstaunt. Da habe ich gedacht, hä? Müsste es nicht eigentlich eher heißen, der im Verborgenen hört? Es geht doch beim Gebet eigentlich ums Hören. Aber der Herr Jesus formuliert hier ganz bewusst, der Vater, der im Verborgenen sieht. Und damit betont er seine Allwissenheit, seine Gegenwart. Aber es geht vor allem um das, was der Beter vor Gott ist. Es geht nicht um den Schein. Es geht nicht darum, dass ich Gott etwas vorspiele, dass ich vor Gott wie vor Menschen eine Maske aufsetze und vor Gott etwas darstelle, das ich gar nicht bin. Gott sieht. Es wird eh scheitern im Angesicht Gottes, im Lichte Gottes. Da fallen alle Masken. Weiß nicht, ob ihr dieses Empfinden auch schon hattet, wenn ihr vor Gott getreten seid, dass man dann so dieses Empfinden hat, immer ein Stück weit nackt und bloß. Vor Gott im Gebet kann ich nichts vorspielen. Und genau das möchte der Herr Jesus hier sagen. Das Entscheidende ist, wie der Beter vor Gott steht. Was sind seine Absichten? Was sind seine Motive? Vor Gott zählt nur die Haltung, die Herzensabsicht, das, was er sucht, das, was sein Ziel ist, nämlich den Vater selbst. Und der schottische Prediger Robert McJayen, er hat ja mal folgenden Ausspruch gemacht: Was ein Mensch auf den Knien allein vor Gott, das ist er und sonst nichts. Das heißt, wenn ich wirklich wissen will, wie geistlich ich bin, wie weit ich im Glauben bin, das zeigt sich allein auf den Knien vor Gott. Wenn niemand mich sieht, wenn ich offen und bloß bin im Licht dessen, der alles aufdeckt. Das, was ich auf den Knien vor Gott bin, das bin ich wirklich. Und genau das ist das, was der Herr Jesus hier auch sagt. Der Vater, der im Verborgenen sieht. Und dann achtet hier auch auf diese Formulierung, dein Vater. Der Jesus betont hier ganz bewusst diesen vertrauten, diesen innigen Umgang, diese Gemeinschaft mit dem Vater. Es ist ein Kind, das zu seinem Vater kommt. Und auch wenn die Zuhörer, ja sozusagen die Erstempfänger der Bergpredigt, noch nicht die volle Bedeutung verstanden haben, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, weil wir das vor allem im ersten Johannesbrief lesen und lernen, so dürfen wir doch diese Brille des ersten Johannesbriefes mitnehmen und hier in diese Verse noch einmal mit dieser Brille lesen. Wir kommen als solche, die seine Kinder sind, die der Gegenstand seiner Liebe sind, mit dem völligen Zutrauen eines Kindes, das einem Vater seine Anliegen, seine Nöte, sein Herz bringt und ausschüttet. Und die Frage ist an uns, gerade in unserer geschäftigen und umtriebigen Zeit, auch lauten Zeit, kennen wir noch diesen vertrauten Umgang mit Gott im Verborgenen? Es ist ja heute so, dass sich bei vielen Gläubigen sogenannte Gebetsspaziergänge immer größere Beliebtheit zu immer größerer Beliebtheit haben. Und ich kenne einige Geschwister, die sagen, bei einem Spaziergang kann ich am besten beten. Und ich möchte es auch überhaupt nicht schlecht machen und nur zu ermutigen, das zu tun. Aber ich möchte auf der anderen Seite genauso ermutigen, wirklich sich ganz bewusst Zeit und einen Ort einzuplanen, wo du allein mit deinem Gott und Vater bist. Wo kein Mensch dich sieht, niemand dich ablenkt. Und wo du auch nicht in die Versuchung gerätst, irgendetwas von Menschen vorzuspielen, ihren Beifall, ihr Gefallen oder sonst etwas zu suchen. Sondern wirklich du als Kind Gottes mit deinem Vater in diesem innigen, verborgenen Umgang in der Gemeinschaft mit Gott. Und da bin ich der Überzeugung, das kann auch kein Gebetsspaziergang leisten. Deswegen, dass es nicht falsch verstanden wird, ich möchte dazu ermutigen, das eine nicht zu lassen, aber das andere sehr wohl, sich Gedanken zu machen und bewusst zu tun. Noch zwei interessante Bibelstellen dazu, Psalm 27, Vers 8. Da heißt es, von dir hat mein Herz gesagt, du sprichst, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Psalm 27, Vers 8. Also der Psalmist hat in seinem Herzen diesen großen Wunsch oder er hat in seinem Herzen diese Aufforderung Gottes, suche mein Angesicht. Was ist seine Reaktion? Dein Angesicht, Herr, suche ich. Oder in Sprüche 3, Vers 32 steht auch nochmal was Interessantes. Das lese ich nach der Schlachterübersetzung. Denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Greuel, aber mit den Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang. Und die Fußnote in der Schlachterübersetzung sagt, vertrauter Umgang, das heißt, er hat vertraute Gemeinschaft. Und die Folge davon ist dann, dass derjenige Lohn von Gott empfangen wird. Der Jesus sagt, der Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Und was ist dieser Lohn? Dieser Lohn, den wir vom Vater bekommen, im Gegensatz zu dem flüchtigen, oberflächlichen, unbeständigen Lohn von Seiten der Menschen. Und das bringt uns zu Vers 8, zu einer zweiten Ermahnung. Und das ist auch interessant, in Vers 5 bis 7, da haben wir die Gefahr, die vor allem mit dem Judentum verbunden war, nämlich die Heuchelei. Dass man den Beifall, die Bewunderung durch die Menschen sucht. Und wir können das auch noch in einer anderen Art und Weise anwenden. Gerade auch Brüder, wir Brüder, die in der Öffentlichkeit beten. Auch wir stehen da in einer ganz besonderen Gefahr. In der Gefahr durch geschliffene theologische Formulierungen, gedrängt mit Bibelwissen. Manchmal sind manche Gebete von Brüdern tiefgehender theologisch als wie ihre Predigten. Die Frage ist, ob das die Absicht und der Zweck von dem Gebet ist. Und die Frage ist, ob das Gebet dazu da ist, weil wir meinen, wir müssten Gott belehren oder über sein Wort informieren, was da drin steht. Aber ist es nicht auch so mit dem Seitenblick, dass wir die Geschwister beeindrucken können? Dass wir ihre Bewunderung suchen, dass wir im tiefsten Inneren auch nach ihrem Beifall heischen? Mensch, der kann aber beten. Mensch, der kennt sich aber im Wort Gottes aus. Aber jetzt spricht der Herr Jesus eine zweite Gefahr an in Vers 8 und er sagt, wir sollen nicht beten wie die Heiden, wie die Nationen, wie die Nichtjuden, wie diejenigen, die den Gott Israels nicht kennen, die keine Beziehung zu ihm haben. Und was ist ihr Irrtum? Was sagt er hier? Ihr sollt nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen um ihres vielen Redens willen, erhört zu werden. Was ist der Irrtum der Heiden? Ihr Irrtum ist, dass sie der Überzeugung sind, dass sie durch ihre Worte und am besten durch ihre vielen Worte Gott zum Handeln bewegen können. Das heißt, ich als Mensch, durch die Art und Weise, wie ich bete, durch die richtige Technik, die ich verwende, durch die richtigen Formulierungen, bin dazu in der Lage, Gott dahin zu bringen, damit ich bekomme, um was ich bete. Letztendlich bekomme, was ich will. Das Wort, das hier die Elberfelder mit Blabbern übersetzt, das kommt im Neuen Testament nur an dieser Stelle vor. Dieses Wort meint so viel wie, dass jemand gedankenlos viele Worte aneinander reiht. Ein Bibelausleger hat so erklärt, es ist eine Aneinanderreihung von Wiederholungen derselben Worte und Formeln. Heide ist quasi die Überzeugung, er kann Gott manipulieren. Der Mensch hat die Fähigkeit, durch bestimmte Formulierungen, durch bestimmte Techniken, durch bestimmte Arten und Weisen des Gebetes Gott dazu zu bringen, dass Gott das tut, was ich will, dass Gott letztendlich mein Erfüllungsgehilfe ist. Gott sozusagen, der automatisch, wo ich oben die Münze reinschmeiße und unten das rauskommt, was ich gerne möchte. Und ist es nicht ein Stück weit Ironie und interessant, dass das gerade im Zusammenhang mit dem Vater unser steht? Gibt es irgendein Gebet, das die Menschen so leer, so gedankenlos die Worte aneinanderreihen, vielleicht noch hoffen, deswegen gesegnet zu werden, aber dieses Gebet für sie überhaupt keine Bedeutung hat? Wie viele Menschen beten die Phrase, dein Wille geschehe, und es ist für sie nichts anderes als eine hohle und leere Phrase, denn der Wille Gottes interessiert sie, nachdem sie gebetet haben, im Alltag überhaupt nicht mehr und spielt auch keine Rolle für sie. Sie beten, dein Reich komme, aber was interessiert sie, ist das Kommen seines Reiches. Ist ihr Leben mit irgendeinem Gedanken darauf ausgerichtet, dass sein Reich kommt? Genau das Plappern. Und dem stellt jetzt Jesus gegenüber wiederum das Wesen Gottes. Er sagt nicht, deswegen betet kurz, maximal 5 Wörter, maximal ein Satz. Ja, so würden wir das vielleicht machen, irgendwelche Regeln aufzustellen, um das Falsche irgendwie einzufangen, einzuzäumen, in die richtige Richtung zu bringen. Aber der Herr Jesus, er verweist wieder auf Gott. Wer ist Gott? Er sagt, Vers 8, seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr nötig habt, ehe ihr ihn bittet. Er verweist auf die Allwissenheit Gottes. Und er sagt damit letztendlich aus, eines haben die Juden und die Heiden gemeinsam. Sie irren sich und ihre Gebet und das, was sie im Gebet suchen und was die Motive und die Ziele in ihrem Gebet sind, sie irren sich in einem Punkt, nämlich im alles entscheidenden Punkt. Sie irren sich über Gott. Und ihre Gebete sind sozusagen der Ausdruck davon, sind sozusagen der praktische Beweis, ist sozusagen, sind die Früchte davon. Beide kennen Gott letztendlich nicht. Und jetzt achtet einmal darauf, wie fängt das Vaterunser an? Vater, unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das heißt, bevor der Herr Jesus seinen Jüngern die erste Bitte aufzeigt, für die sie beten sollen, zeigt er ihnen zuerst, wer derjenige ist, zu dem sie beten. Und er möchte damit uns klar machen, denke darüber nach, zu wem du betest. Zu wem betest du? Wer ist es? Und das Zweite ist dann, wenn du darüber nachdenkst, wer Gott ist, dann soll das bei dir eine ganz praktische Reaktion haben. Dein Name werde geheiligt. Jetzt soll dich das zur Anbetung, zur Verehrung, zum Lob, zur Anerkennung dessen führen, wer Gott wirklich ist. Und wenn das jemand beherzigt, dann schließt er einmal, ist dadurch ausgeschlossen, dass ich Gebet dazu verwende, um den Beifall von Menschen, ihre Anerkennung zu suchen. Und es ist damit aber auch ausgeschlossen, dass ich der Überzeugung bin, ich als Mensch habe die Fähigkeit, Gott zu manipulieren und Gott als meinen Gefühlsgehilfen zu missbrauchen. Und seht ihr, wie das Vaterunser genau auf diese beiden Irrtümer, die der Herr Jesus hier vorstellt und vor denen er warnt, wie das Vaterunser genau darauf die Antwort ist. Noch etwas Interessantes finden wir hier. Gebet ist nicht dazu da, um Gott zu informieren. Oder weil Gott von uns die Informationen braucht, was uns fehlt oder was wir gerne hätten. Er ist der Vater. Und hier kommt auch Gottes Zuwendung zum Ausdruck. Er kennt uns ganz genau. Er weiß um unsere Nöte, um unsere Bedürfnisse. Und das Wunderbare ist, er kennt gerade die Nöte und Bedürfnisse, die wir überhaupt nicht empfinden. Oder wo wir uns überhaupt nicht bewusst sind, dass wir das nötig haben, dass wir genau das brauchen. Das Problem von uns Menschen ist, wir können uns ja da auch wieder herrlich betrügen, indem wir meinen, wir brauchen Dinge, einbilden, das und das würde uns fehlen. Aber das Wunderbare ist, dass dieser Vater uns durch und durch kennt. Er weiß wirklich, was wir brauchen. Und das Wunderbare ist, er gibt es uns auch. Und so sind wir nicht diejenigen, die Gott manipulieren durch irgendwelche Techniken, durch irgendwelche Formulierungen, sondern wir sind solche, die uns ganz bewusst von Gott abhängig machen, die uns im Vertrauen an ihm klammern, weil wir darauf vertrauen, dass er die Mittel hat, zuerst, dass er das Wissen hat, was wir wirklich benötigen, dass er die Mittel hat, die Fähigkeiten hat, uns das zu geben, was wir brauchen. Und dass er die Weisheit hat, die Art und Weise, wie er uns das dann auch gibt. Und denkt wiederum an das Vaterunser. Nachdem die drei Bitten kommen, die Bezug haben auf Gott, was ist die nächste Bitte? Und die interessante Weise übersetzt es die Elberfelder so: Unser nötiges Brot gib uns heute. Ja, da ermutigt der Herr Jesus genau das Kind Gottes. Komm zu ihm. Komm und bitte deinen Vater, dass er dir das gibt, was für dich nötig ist. Darauf vertraue, dass er es geben will, dass er es geben kann und dass er die Weisheit das hat, auch in der richtigen Art und Weise zum richtigen Zeitpunkt zu geben. Aber merkt ihr, dass das etwas völlig anderes ist? Wie das, wenn ich meine, wenn ich eine bestimmte Formel, wenn ich bestimmte Phrasen aneinanderreime und aneinanderreihe, dass ich Gott dann dazu bringen kann, dass er mir das gibt, was ich will. Und die Bibel warnt uns ja auch davor, dass wir für falsche Dinge beten können. Hiob hat zum Beispiel darum gebeten, dass Gott ihn tötet. Was hätte er verpasst, wenn Gott dieses hohe Gebet erhört hätte? Und es gibt nochmal zwei weitere Stellen, wo diesen Sachverhalt betonen. Psalm 139, Vers 4, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es ganz. Psalm 139, Vers 4. In den Jesaja 65, Vers 24, da bekommt der Überrest Israels eine wunderbare Verheißung in der Drangsalszeit. Da heißt es, und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Jetzt kann natürlich jemand das rumdrehen und sagen, ja gut, wenn Gott aber alles weiß, warum dann überhaupt noch beten? Warum dann noch beten? Weil Gott das Gebet geboten hat. Weil Gott das Gebet verordnet hat, als Mittel zu empfangen. Und weil Gott möchte, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten. Dass wenn wir uns im Glauben, im Nahen, ihm vertrauen, wenn wir kommen als Bettler, als solche, die abhängig sind, den Platz als solche einnehmen, die bedürftig sind und darauf vertrauen, dass er der unendlich reiche und weise Geber uns gibt, wird Gott dadurch verherrlicht. Und es gibt im Buch Prediger noch eine interessante Warnung, gerade was dieses Plappern vor Gott betrifft. Dieses Meinen, dass man Gott durch bestimmte Formen, durch bestimmte Worte zum Handeln bewegen könnte. In Prediger 5, Vers 1 spricht der Prediger eine Warnung aus. Ich denke, die sollten auch wir immer wieder beherzigen, weil wir uns bewusst machen sollten, zu wem wir beten. Prediger 5, Vers 1, da heißt es, sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Da will uns der Prediger ein Bewusstsein rufen, machen wir uns immer bewusst, wer wir sind, auch als Kinder Gottes, Geschöpfe, wer auf der anderen Seite Gott ist, der Erhabene, der Herrliche, der Heilige, Gott, der im Himmel über allem thront. Und wie gesagt, deswegen leitet Herr Jesus dann das Vater unser so ein, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist, in den Himmel. Und dann folgen kurze, prägnante, klare Bitten. Keine Plattheiten, kein Gefasel, kein Aneinanderreihen von leeren Worthülsen, sondern wirklich der Ausdruck eines Herzens, das wirklich Gott, Gottes Sache, Gottes Willen sucht, aber auch gleichzeitig seine Bedürfnisse, das, was er benötigt, sowohl in physischer Weise als auch in geistlicher Weise vor Gott bringt. Und der bekannte Bibelausleger Charles Henry McIntosh, er hat Folgendes gesagt: Unser Gebet braucht nicht Länge, sondern Kraft. Dringlichkeit unserer Not ist ein exzellenter Lehrer zur Kürze. Und damit möchte ich schließen und ja, den Herrn einfach bitten, dass ihr, dass ich, dass wir wirklich immer mehr solche Beter werden dürfen, die wirklich das Gebet und vor allem im Gebet den suchen, sein Angesicht suchen. Und nicht das Gebet missbrauchen und uns darüber täuschen, in einem frommen Gewand letztendlich unsere eigene Selbstsucht, unsere eigene Ich-Sucht zu frönen. Und das ist auch das Interessante, auch das haben die Juden und die Heiden letztendlich gemeinsam. Die einen suchen das Lob und die Anerkennung von den Menschen, die anderen suchen ihren Willen. Da heißt es nicht, dein Wille geschehe, sondern das heidnische Gebet ist quasi durch Techniken, durch Formulierungen Gott dahin zu bringen, mein Wille geschehe. Möge der Herr wirklich schenken, dass wir zu solchen Betern werden dürfen, die wirklich Gott verherrlichen und die, wie es McIntosh sagt, wirklich in Kraft zur Ehre Gottes beten dürfen. Amen.